Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute gehen wir mal richtig in die Vollen und sprechen darüber, wie man mit Bitcoin quasi sein ganzes Leben umstellt und wie am Ende des Tages Bitcoin unser aller Leben umstellt, wenn wir es als Recheneinheit, als Store of Value verwenden. Mit Leo Mattes, dem Ökonomen und Buchautor, schaue ich mir ganz tief rein in die Verhaltensweise der Menschen und stelle die Frage, was an einem fixen Geld eigentlich besser ist als an dem heutigen manipulierten zentralistischen System, was da alles weg muss, was da alles hinzukommt, wie sich unser Verhalten verändern könnte. Und er erklärt, dass jeder das von heute auf morgen machen kann und dass man nicht mal Bitcoin besitzen muss, um in Bitcoin zu rechnen und sein Leben sozusagen neu und optimistisch, und ja, es ist optimistisch, auszurichten. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Stadler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein, und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen, und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt's die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fix the Money Collection von meinem englischen Kanal, und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2, meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen, und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io, mit was Bitcoin bringt dem Code, gibt es auch dort 5%. Ich freue mich wahnsinnig, in Wien zu begrüßen Leopold Leo Mattes. Servus.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Danke, dass du vorbeigekommen bist. Du hast dich bei mir spontan gemeldet. Du bist tatsächlich auf Urlaub in der schönen Donaumetropole.
Genau, ja. Ich habe noch eine andere Veranstaltung und dann versuche ich, mehr Sachen zu kombinieren.
Ausgezeichnet. Wir haben eine ganze Liste von Themen durchgegangen, die wir heute besprechen können. Und ich habe mir gedacht, ich bin eh immer so konservativ mit meinen Bitcoin-Aussichten oder Projektionen. Lass uns doch einmal richtig in die Vollen gehen. Ja, lass uns doch einmal richtig darüber reden, was es eigentlich bedeutet, die Welt auf einen Bitcoin-Standard zu setzen, Bitcoin als Recheneinheit, als Store of Value, die monetäre Singularität und was das bedeuten könnte. Wo fangen wir da am besten an?
Ich würde sagen, wie du auch öfter in deinem Podcast sagst, Geld hat drei große Funktionen. Einmal die Funktion des Wertspeichers, die Funktion des Tauschmittels und die Funktion der Recheneinheit. Und die hängen irgendwie miteinander zusammen. Und aus meiner Sicht kommt eben die Funktion der Recheneinheit oftmals zu kurz, weil wir uns an Preisen orientieren und an Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Und was das genau bedeutet, können wir, glaube ich, in den nächsten Minuten rauskristallisieren. Ich habe ja auch die Seite fixyourmoney.space, wo man Aktienkurse sich anschauen lassen kann. Normalerweise sehen wir die ja in Euro denominiert oder in Dollar denominiert. Und dort kann man eben per Knopfdruck sagen, okay, ich möchte jetzt mal umschalten mit dem schönen Dreisatz, sodass man eben die Kurse sieht in Dollar denominiert oder in Gold oder eben in Bitcoin.
Siehst du da die Kurse, also wirklich die Kursbewegungen oder nur die Preise?
Du siehst den historischen Chart.
Du siehst, ich habe mich perfekt vorbereitet.
Du siehst den historischen Chart, wie du ihn vielleicht in deinem Börsenformat vielleicht auch vorfindest, aber eben nicht in Euro, sondern in Gold oder in Bitcoin.
Es gab schon mal lange vorher die Website pricedingold.com, Da konnte man das auch alles nachsehen. Natürlich nur in Gold, du kannst auch Bitcoin in Gold, bla bla bla. Okay, verstehe. Fixyourmoney.space. Genau. Da kann ich mir dann quasi meinen mentalen Denominator umstellen quasi.
Genau, ich bin davon überzeugt, dass es extrem relevant ist für jedes Individuum, wie es die Welt betrachtet. Also wir werden in ein System hineingeboren, jetzt bei uns jeder misst alles in Euro, weil man es einfach so übernimmt, weil es auch gleichzeitig unser Tauschmittel ist. Aber durch die Funktionentrennung muss der Wertspeicher, das Tauschmittel und die Recheneinheit gar nicht das gleiche sein. Also die Menschen in der Türkei, die sparen vielleicht in Gold, tauschen in Lira und rechnen aber in Dollar. Mhm. Und erstmal diese Idee zu
begreifen. Oder in Bitcoin, also oder sparen in Bitcoin.
Genau, also ja. Erstmal diese Idee zu begreifen, das muss alles gar nicht dasselbe sein. Ich muss nicht im gleichen Mittel sparen, tauschen und rechnen.
Du bist Austrian Economist. Du hast da ein Buch geschrieben, Die Revolution der Denkart, die Wissenschaft der Praxeologie, die Logik des menschlichen Handels. Eine Einführung eigentlich in die österreichische Schule der Nationalökonomie. Also darf ich dich nochmal auch in Österreich begrüßen. Hast du schon irgendwelche Mises-Kultstätten besucht? Oder es gibt ja keine, deswegen...
Genau, aber der Tag heute steht im Namen der österreichischen Schule jetzt bei dir und ich habe noch vor, zum Grab von Karl Menger zu gehen, auf dem Zentralfriedhof.
Da muss ich zugeben, das habe ich tatsächlich noch nie gefunden. Das heißt, oder vielleicht, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber gut, also das wird sicher ein toller Ausflug. Das Wetter ist schön heute, der Zentralfriedhof ist eine tolle Sache. Was ist denn Bitcoin für ein Geld oder wo siehst du die zentrale Innovation von Bitcoin, das aus deiner Sicht es so attraktiv macht, es so interessant macht?
Ja, ich glaube, das würde ich jetzt auch damit beantworten, dass es eben die Eigenschaften einer guten Recheneinheit mit sich bringt. Also wir kennen ja Recheneinheiten wie Meter, Sekunde, Kilogramm, also die physikalischen SI-Einheiten. Und wenn wir aber Preise messen, dann macht es jeder in was anderem. Der eine in Lira, in Dollar, in Euro, in Franken, in Pfund, in Renminbi, in was weiß ich. Aber wir haben uns da nicht festgelegt, beziehungsweise nicht synchronisiert auf eine Messgröße. Und unsere Messgröße ist sogar noch variabel. Die wird ständig manipuliert, weil unsere Ledger, also unsere Kassenbücher, von der zentralen Instanz ständig verändert werden. Mhm. Durch Bilanzverlängerung, durch die Ausgabe von Staatsanleihen, irgendwelche Tage-2-Salden. Und da kommt Bitcoin ins Spiel, dass wir eben unsere Messgröße für Preise auch an eine Konstante knüpfen. Zwar nicht an eine Naturkonstante, wie in der Physik, sondern an eine konstante Geldmenge.
Das ist eine gute Frage, ob man das dann als Naturkonstante bezeichnen könnte. Das wäre dann vielleicht ein philosophischer Ausflug, weil es gibt ja dieses tolle Zitat, das auch von den Pleb-Rappern in einem ihrer ersten Songs gleich untergebracht wurde. Ich glaube, es war sogar bei Feuer über Fiat vom Blocktrainer, wo er sagt, also Bitcoin ist das Statischste, was es überhaupt gibt. Und der hat das dann genannt, die Ausrichtung allen Lebens und so. Und das klingt natürlich sehr groß und pathetisch, aber es ist natürlich richtig. Diese Vorstellung, dass wir in die Mitte unseres Daseins ein statisches Geld setzen, Alter, das sprengt an der Wirtschaftsuni die Köpfe.
Ja, auf dem Hinweg bin ich hier vorbeigelaufen an der Wirtschaftsfakultät und da dachte ich mir, hey, wenn die begreifen würden, dass ein Bitcoin immer gleich ein Bitcoin ist und das nicht ständig manipuliert wird, das würde die kompletten Modelle von denen in Frage stellen und die müssen sich neu orientieren.
Klar, aber deswegen werden sie es nicht machen. Ich bin auch der Meinung, natürlich, also wenn wir Recht behalten, wenn Bitcoin sich durchsetzt, dann müssen natürlich die Ökonomiebücher neu geschrieben werden. Das ist aber dann wirklich unser geringstes, unter Anführungszeichen, Problem. Aber nochmal, dieses Statische. Also es gibt ja gewisse Facetten dieses statischen Geldes, das unser Leben verändern würde. Die Frage sind jetzt zwei. Du sagst, einer der Annahmen oder der Grundfesten der österreichischen Ökonomie ist, nur das Individuum handelt, nur das Individuum denkt. Das heißt, es muss ja mal bei uns anfangen. Darum geht es dir, glaube ich. Es geht darum, dass wir quasi, Bitcoin kann nur als statische Werteinheit auch, wenn Leute sie verwenden, richtig? Machst du das? Schaffst du das?
Also ich verwende es zumindest als Wertspeicher und auch als Recheneinheit, weil es aus meiner Sicht Hand in Hand geht. Und aufgrund der Opportunitätskosten macht es noch keinen Sinn für mich, das groß auszugeben. Und weil du nochmal gefragt hast, was Bitcoin so einzigartig macht, weil Bitcoin ist preisinelastisch. Das heißt, bei allen Gütern und Dienstleistungen, wenn die Nachfrage steigt, steigt der Preis und dann gibt es auch wieder Signale, um mehr zu produzieren. Bei Bitcoin allerdings, wenn die Nachfrage steigt, dann kann gar nicht mehr gefunden werden oder produziert werden, weil der Code eben so geschrieben ist, auf den wir uns geeinigt haben. Und diese Preisinelastizität, die ist halt erforderlich für gutes Geld, weil wir eben nicht wollen, dass mehr produziert wird, wenn die Nachfrage steigt.
Eine Welt, in der Bitcoin frei und ehrlich auf die Wirtschaft reagiert, ist für jeden, der klar denken kann, eine großartige Welt. Aber sehr weit entfernt von dem, was wir heute haben. Also, und auch was Bitcoin betrifft, ich meine, dass Bitcoin-Preis auch manipuliert wird, ist jetzt auch klar. Also, da sind wir jetzt noch in einem sehr frühen Stadium, wo es da Möglichkeiten gibt. Gibt es irgendeine Form von historischem Vergleich, wo man irgendwie diese Welt illustrieren kann? Bitcoin ist neu, ist klar. Ich finde, auch der Goldvergleich hinkt ein bisschen. Aber gibt es einen historischen Vergleich, der dir einfällt?
Ich glaube, das ist sehr schwierig. Also mir fällt jetzt keiner ein, weil eben wir noch nie absolute Knappheit erlebt haben. Das gerade, was ich angesprochen habe, dass eben alles andere produziert werden kann oder manipuliert werden kann von einer zentralen Instanz oder von einem Unternehmen, das gab es in der Form nicht. Also Bitcoin ist ja die Lösung dieses Problems, dass wir jetzt auf einmal ein Ledger haben, ein Kassenbuch, welches unveränderbar ist, weil wir uns darum synchronisieren. Weil es ja aus dieser Dezentralität herauskommt und bisher hatten wir eben nur zentrale Geldsysteme und deswegen fällt mir da, glaube ich, ein Vergleich sehr schwer.
Kennst du den Florin?
Eine venezianische Goldmünze?
Eine fiorentinische Goldmünze. Okay. Also ich glaube, dass Venedig da nachgezogen ist damals, aber Nick Batia hat das in seinem Buch in Layered Money als erstes Kapitel drinnen und ich finde, er hat da den Nagel voll auf den Kopf getroffen, weil diese Goldmünze sich über Jahrhunderte halten konnte, weil dieser, nennen wir es Stadtstaat Florenz, ja, einfach einen Incentive hatte, dieses Vertrauen nicht zu missbrauchen. Während natürlich ein römisches Reich oder auch jeder andere heutige Staat hat einen Incentive, das Vertrauen zu missbrauchen, aber die waren damals so klein und ihre Münze wurde auf der ganzen Welt verwendet, der ganzen damaligen Welt, dass sie keinen Incentive hatten. Nicht? Und zum Beispiel in Ungarn wird ja bis heute mit Forint bezahlt. Also das wäre mein Beispiel am ehesten für, wie das vielleicht sein könnte. Aber dann haben wir noch immer nicht sozusagen die Angst vor der Deflation besprochen. Genau. Also.
Das wollte ich auch noch anfügen. Auch in der Zeit wurde mit Sicherheit neues Gold gefördert. Das heißt, die Preise sind nicht in dem Maß gesunken, wie sie eigentlich gesunken wären, aufgrund der Produktivitätsvorschritte.
Okay, aber unter Bitcoin hätten wir ja dann wirklich diesen ultimativen Albtraum eines jeden modernen Notenbankers. Deflation, also Preise, die sinken. Das werden wir alle nicht überleben. Da gibt es ein Video von einem chinesischen Ökonomen, der wirklich wörtlich sagt, wenn Bitcoin sich durchsetzt, werden wir alle sterben.
Okay. Aus meiner Sicht macht dieses Deflationsspiralen-Dilemma oder wie wir es nennen wollen, gar keinen Sinn, weil am Ende geht es ja wirklich darum, was nützt dem Individuum? Und das Individuum möchte, dass es vom technischen Fortschritt profitiert, von der steigenden Produktivität, dass die Preise günstiger werden. Und da haben wir nämlich genau jetzt den Punkt, egal was die zentrale Instanz vorgibt, ob ein deflationäres oder inflationäres Geldsystem, das Individuum kann für sich in der Einheit rechnen, was für sie selbst am besten ist. Mhm. Mhm. Also am Ende des Tages unterscheidet sich aus meiner Sicht die Geldfunktion der Recheneinheit, weil sie geistlicher Natur ist. Es ist nicht das, was wir sparen und auch nicht das, was wir tauschen, also nicht das, was wir tun, sondern es ist in uns drin. Es ist unsere Weltsicht, wie wir die Welt betrachten. Und da kann jeder für sich aus meiner Sicht wählen, betrachte ich die Welt aus einem inflationären System oder aus einem deflationären System.
Das heißt, für eine Adoption von Bitcoin müssten Banken zum Beispiel gar nicht unbedingt Bitcoin anbieten. Es würde schon reichen in einem ersten Schritt, wenn sie mir in meiner Bank-App vorrechnen, wie viele Satz ich jetzt wirklich gerade für dieses T-Shirt ausgegeben habe, das ich eigentlich nicht brauche.
Im ersten Schritt wäre das eine Möglichkeit, dass man überhaupt gar kein Bitcoin besitzen muss, um in Bitcoin zu rechnen, weil der Marktpreis ja öffentlich ist und ich dann alles umrechnen kann. Aber natürlich ändern sich dann die Handlungen, wenn die Menschen erkennen, okay, Das T-Shirt, was ich vor 2 Jahren ausgegeben habe, hätte mittlerweile extrem viel gekostet oder hätte mir mehr zum Sparen ermöglicht, sodass sich dann eben die Handlungen ändern. Aber der erste Schritt ist erstmal die Erkenntnis, dass jeder die Recheneinheit selbst wählen kann. Und da kann auch keine zentrale Instanz was gegen tun, weil die Gedanken frei sind. Also das passiert ja in meinem Kopf.
Und du machst das?
Nein, nicht täglich, aber langfristig gesehen mache ich das auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch dann die Seite ins Leben gerufen, wo man die Kurse eben langfristig sehen kann, um überhaupt mal den Switch zu vollziehen. Und meine Erfahrung ist, dass man dann nicht mehr zurückgeht, weil warum sollte ich mir anschauen, wie die Preise steigen? Also ich denke mir, jeder, der sich über Inflation beschwert, und es sind heutzutage wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, aber gleichzeitig eine inflationäre Recheneinheit benutzt, das passt bei mir nicht zusammen. Also ich kann mich über Inflation beschweren, wenn ich eine Messgröße habe, die fix ist, aber ich kann mich doch nicht über Inflation beschweren, wenn ich selbst auch noch eine Recheneinheit habe, die inflationiert.
Also, once you go Bitcoin, you don't go Shitcoin. Ne? Kann man das so sagen?
Genau, also ich würde sagen, das ist eine Einwegfunktion oder nur eine Richtung. Es gibt kein Zurück, weil, wie gesagt, es nützt dem Individuum, auf eine deflationäre Recheneinheit zu springen. Und dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, wieder zurückzugehen.
Es gibt ja, ich weiß nicht, ob es auf What the Fuck happened in 1971 oder einer ähnlichen Website ist, aber es gibt da irgendwo diese Statistik, wo ausgerechnet wurde, dass die Erwähnungen in den ökonomischen Journals, die Erwähnungen vor Adjusted for Inflation, dass die einfach in den 70er Jahren angefangen haben, nach oben zu explodieren und seitdem nicht mehr aufgehört haben, weil du einfach diese Phrase vorher nicht gebraucht hast. Also davor war die Inflation auch da, aber so gering, dass sie wirklich einfach, da haben wir uns einfach darauf geeinigt, das einfach zu ignorieren, das haben wir einfach vergessen. Ja? Und nachher dann durch die Volatilität auch in der Inflation ist das dann reingekommen, dieses Adjusted for Inflation. Alleine das wird, du hast vollkommen recht natürlich. Es macht schon keinen Sinn, das überhaupt, also sich zu beschweren, solange man das nutzt, weil alleine das ist inflationsangepasst, ist ja keine komplette Perversion eigentlich, ja, aber es gibt, also jetzt sitzt du hier, ja, und jetzt kann ich dir aber ein Telefonbuch mit 150 Ökonomen hinlegen, die mir sagen werden, der redet kompletten Quatsch, das alles widerlegt, ja, Geld kommt aus der Notenpresse, der Staat kümmert sich schon drum und die Sache ist erledigt, so, ja. Also, du glaubst, wir werden, also sagen wir so, reden wir jetzt gerade wirklich ernsthaft über die Adoption von Bitcoin, das heißt, du glaubst, die Menschen müssen erstmal sozusagen ihr Denken umstellen. Die Menschen, die einzelnen Menschen, stellen ihr Denken um und stellen dann ihr Handeln um. Seit wann bist du Bitcoiner?
Also das erste Mal gekauft habe ich 2019. Und da habe ich dann natürlich noch nicht gleich umgerechnet. Ich habe das auch noch in Euro denominiert. Aber ich habe für mich den Anspruch, dass ich die Welt so sehe, wie sie ist. Und da zählt eben die Handlungslogik auch dazu. Also alles andere ist für mich Selbstbetrug. Zum Beispiel, klar, es wird jetzt gesagt, halte dein Geld nicht auf dem Konto, du hast Inflation, es gibt keine Zinsen, mach was damit. Dann kommen Fondsmanager und bieten dir an, in Sachwerte zu investieren, Immobilien, Gold, Aktien, ETFs, was auch immer. Und die weisen dir dann eine Rendite aus. Indem sie das Vermögen am Anfang des Jahres nehmen und das Vermögen am Ende des Jahres, immer in Euro gerechnet, wo ich mich frage, halt mal, auf der einen Seite sollen wir aus dem Euro als Wertspeicher raus, aber wir bleiben immer noch in der Messung im Euro als Recheneinheit drin und es widerspricht sich einfach, das ist nicht logisch in sich konsistent. Ich brauche ein gutes Geld und das möchte ich verwenden als Wertspeicher und auch gleichzeitig als Recheneinheit, weil ich eben einen deflationären Blick haben will, beziehungsweise ich will, dass meine Ersparnisse in der Kaufkraft tendenziell steigen.
Das wollen wir alle oder jeder, der sich ein bisschen darüber Gedanken gemacht hat, aber wir leben hier in der entgegengesetzten Welt. Wie würde denn deiner Meinung nach dieser Prozess aussehen? Also das hätte ja gesellschaftliche Folgen, wenn wir jetzt alle so leben würden, wie du es gerade beschrieben hast.
Genau, es gibt ein schönes Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, da läuft so ein Amerikaner die Straße entlang und sagt, jeden Tag wacht jemand auf und wechselt die Recheneinheit hin zu Bitcoin, im Vergleich zu der Rechenheit, in der er geboren wurde. Das ist der Prozess der Hyperbitcoinisierung. Und jeden Tag wacht jemand auf und checkt, dass er für sich die Recheneinheit wählen kann. Und so geht auf die Suche nach einer besseren Recheneinheit. ich sage ja vielleicht gar nicht unbedingt, du musst unbedingt zu Bitcoin oder zu Gold, sondern ich sage ja erstmal nur, stell dir erstmal die Frage, ob das aktuell Sinn macht, in das System, in dem System zu bleiben, in dem du geboren wurdest. Also gedanklich.
Gut, Gold hat dann natürlich auch den Nachteil, dass du in Gramm und so lässt sich schwerer rechnen, also selbst als Recheneinheit. Ne? Also da hat Bitcoin seine Vorteile, aber Bitcoin hat auch den Vorteil, dass es eben Deflation auch rechnerisch ermöglicht. Was meine ich damit? Einer der Gründe, meiner Meinung nach, warum wir ein inflationäres Geldsystem haben, ist der, dass es gar nicht anders ging. Also wir konnten ja eine Welt mit wirklich sinkenden nominalen Preisen ist ja nicht möglich, weil da stößt du irgendwann unten an. Da müsste der Staat dann quasi Subeinheiten hinzufügen, so wie er bei der Inflation Nullen hinzufügt, ja. Muss er halt dann Subeinheiten hinzufügen. Aber das ist in der Geschichte nie passiert, weil natürlich die Deflation auch noch andere Effekte hat, die für den Staat jetzt nicht so ideal sind. Deswegen haben wir uns quasi für die einfachere Variante entschieden, nach oben hin. Ne? Wir entwerten einfach von allen ein bisschen das Geld.
Naja, es ist für denjenigen, der Schulden hat, die einfachere Variante, aber für denjenigen, der sparen will, ist es eben nicht gut. Also ich möchte ja tendenziell, wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte sparen und ich möchte mir in 10 Jahren ein Auto kaufen, dann will ich doch wissen, wie viel muss ich überhaupt ansparen. Das heißt, okay, ein Auto kostet heute 15.000. Das heißt, ich weiß jetzt, ich muss mir 15.000 ansparen und das Geld wird dann reichen, um mir in 10 Jahren ein Auto kaufen zu können.
In 10 Jahren darfst du gar kein Auto mehr besitzen, das kannst du maximal mieten. Ja? Aber das Beispiel funktioniert, genau. Funktioniert dann trotzdem.
Was ich sagen will ist, in 10 Jahren in einem deflationären System ist der Preis des Autos tendenziell gesunken. Das heißt, ich habe tendenziell in meiner Rechnung, die sehr simpel ist, einen Puffer. In einem inflationären System hingegen, wenn ich jetzt weiß, okay, ein Auto kostet 15.000, ich fange jetzt an zu sparen, bis ich den Sparertrag zusammen habe, kostet das Auto schon 17.000. Und ich habe keinen Puffer mehr. Und stimmt. Für mich als Sparer ist es einfach viel, viel eleganter, wenn die Preise tendenziell sinken, weil dann habe ich in meiner Vorsorge, die ja wichtig ist, egal für was man vorsorgt, ob man für einen Urlaub spart oder für ein Haus oder ein Auto oder für die Rente, ich möchte, dass ich da noch einen Puffer drin habe. Deswegen diese ganzen exponentiellen Kurven, die fallen dann weg, weil ich ja dann gar nicht mehr diese Inflation mitrechnen muss.
Einer der Gründe, warum wir auch ein inflationäres Geldsystem haben und warum wir auch immer tendenziell dann den Weg der Inflation wählen, ist, dass natürlich in der Gesellschaft die Schuldner am Ruder sitzen. Ja, also deswegen machst du dann Politik für die Schuldner, die Sparer zahlen drauf, ja, weil das lässt sich auch besser verschleiern und so. Aber was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich quasi eine Art Auswanderung der Sparer, einfach so, ja, fuck you, wir machen da nicht mehr mit, ja, und das ist ja, ich meine, das ist herrlich, aber es ist halt brandgefährlich für diese Situation, in der wir heute sind, weil da funktionieren diese ganzen Modelle nicht mehr, wo du denkst, ja, und dann, wo du denkst, ja, dann machen wir halt Negativzinsen und so. Sie wollen ja auch schon das Bargeld verbieten, damit man sich vor dem nicht mehr schützen kann und so. Also die Ökonomen sozusagen der Mainstream-Seite gehen ja eigentlich noch in viel verrücktere andere Richtungen.
Ja, aber aus meiner Sicht hat die Flucht der Sparer schon längst begonnen, weil die eben rein aus diesen Nominalwerten rausgehen in alle Sachwerte oder auch in Gold und Bitcoin dann. Also das ist jetzt kein neues Phänomen, weil wir jetzt Bitcoin haben, sondern das ist in jedem System, welches inflationär ist, der Fall, dass langfristig eben die Sparer flüchten in alle möglichen Wertgegenstände.
Genau, und dann hast du eine ganz, ganz starke, und dann kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, hast du eine starke Lobby, ja, von Leuten, die sagen, du musst Aktien kaufen, ja, Leuten sagen, du musst Immobilien kaufen, Leuten sagen, du musst Edelmetalle kaufen, Leute sagen, du musst, wobei Edelmetall ist ein schlechtes Beispiel, weil die erfüllen ja diese Funktion auch noch direkt, aber du weißt, was ich meine, ja? Und alle die, oder Leute, alle die haben kein Interesse daran, dass Bitcoin sich durchsetzt. Alle die finden, das ist irgendwie scheiße, ja? Mein Geschäftsmodell ist nicht in einem Bitcoin-Standard nicht mehr tragbar.
Ja, aber die haben halt die Nachteile, dass ihr Asset inflationiert. Also auch der Immobilienmarkt kann ausgeweitet werden oder die Immobilie verschlechtert sich sogar noch im Zustand. Oder Gold kann produziert werden, es kann ein neues Unternehmen kommen, welches wieder Aktien ausgibt. Also da gibt es immer das Risiko, dass ihre Wertgegenstände eben nicht preisinelastisch sind, sondern preiselastisch. Das heißt, aus meiner Sicht schaden sich die Menschen, die nicht auf das absolut knappe Gut ausweichen, schaden sich aus meiner Sicht langfristig selbst.
Ist das dann sozusagen der Prozess hin zu dem, was wir vorher genannt haben, monetäre Singularität?
Aus meiner Sicht ist es genau das, dass man eben erkennt, alles inflationiert außer Bitcoin.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht, und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist Lean Coders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at. Es geht wieder los, 2023, das wird das bisher beste Jahr, was Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum betrifft, da bin ich mir ganz sicher. Am 27. April geht's los in der Schweiz am Bodensee, Kreuzlingen am Bodensee, die Swiss Bitcoin-Konferenz, ein neuer Auftritt sozusagen. Ich bin dort dabei, gemeinsam mit einigen coolen Speakern, die ihr schon aus dem Podcast kennt, swiss-bitcoin-konferenz.com, dort findet ihr alle Details. Und mit was Bitcoin bringt, als Code in einem Wort zusammengeschrieben, gibt's 5% auf alle Karten. Aber damit nicht genug. Die BTC 23, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, wo die gesamte Community zusammenkommt, in Innsbruck im September, die geht wieder über die Bühne. Mit was Bitcoin bringt, gibt's auch dort 5%. Ich bin dort Speaker, ich bin dort Moderator. Ich freue mich sehr auf euch. Die letzte war wirklich super. September 14 bis 17, 2023, die BTC 23 auf bconf mit C, bconf.de gibt es die Karten und mit was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%.
Kannst du erklären, weil sozusagen eine Voraussetzung bei dieser ganzen Debatte ist, dass Bitcoin ja wirklich diese Singularität ist, also dass es da nicht etwas noch Besseres gibt oder dass wir glauben, dass Bitcoin das ist, das in der Lage ist, das durchzuführen, also dass du wirklich quasi der gesamte Store of Value und das gesamte monetäre Premium tendenziell, nicht das gesamte, aber tendenziell, aus allen Assetklassen inklusive den Fiat-Geld in dieses Bitcoin hineinfließt, weil es das statische Messinstrument ist. Und natürlich, ja, wenn du nicht Wirtschaft studiert hast, dann kannst du das sehr leicht verstehen, dass das eine gute Sache ist, dass das ein statisches Messinstrument bei Gott kein Problem ist, sondern unser Verhalten würde sich halt ändern und es hätte gewisse Gewinner und gewisse Verlierer und in dem Fall wären die Gewinner die Sparer und die Verlierer die Schuldner und die anderen Konsequenzen können wir noch weiter besprechen, aber was macht dich so sicher, dass es Bitcoin ist und nicht Shiba Inu?
Ja, also es gibt natürlich keine absolute Sicherheit, das Handeln ist immer unter Unsicherheit, aber es gibt aus meiner Sicht sehr starke Indizien dafür, dass genau das gerade passiert. Wir haben Netzwerkeffekte beim Geld. Das heißt, je mehr Menschen in diesem Geld sind, desto mehr mögliche Tauschpartner gibt es, desto mehr Industrie kumuliert sich dann da drumherum, was eben zu einem wachsenden System wird. Das Zweite ist die Eigenschaft der absoluten Knappheit. Was soll noch knapper sein als absolute Knappheit?
Also, erklärst du bitte absolute Knappheit erklären?
Also Knappheit ist, würde ich sagen, auch ein Stück weit ein Spektrum. Gold ist zum Beispiel relativ knapp, weil die Inflationsrate eben nicht sehr schnell ausgeweitet werden kann, sondern sich vielleicht um 1-2% einpendelt. Und absolute Knappheit ist eben dann nochmal wirklich, es ist wirklich knapp.
Die Unmöglichkeit der Ausweitung der Menge.
Genau. Und da frage ich mich, welche Technologie soll denn kommen und jetzt eine Steigerung bieten in diesem Parameter? Was soll denn knapper sein als absolute Knappheit?
Aber ist es dann der Netzwerkeffekt? Ist es tatsächlich die Tatsache, dass Bitcoin aufgrund seiner absoluten Knappheit schon eine Adoption erreicht hat? Weil theoretisch könnte ich das ja reproduzieren. Bitcoin ist ja nicht, kann ja Nico-Coin starten. Ja?
Wenn der dann Akzeptanz findet, kannst du das machen. Aber aus meiner Sicht ist es eben genau dieser Netzwerkeffekt. Es ist jetzt natürlich kein Beweis, aber es ist eben die Theorie und wir sehen das bei ganz vielen Technologien, bei sozialen Netzwerken, dass sich eben alles darum einpendelt, dass also wir uns darauf synchronisieren. Weil es dem Individuum nützt. Es dient keiner zentralen Instanz, sondern jedes Individuum, wenn es nachdenkt, kommt zu dem Entschluss, das macht Sinn für mich. Weil es ist ja immer ein Konflikt zwischen mir und meinem Zukunfts-Ich. Es ist ja kein Konflikt zwischen mir und dir, sondern ich überlege, was ich mit meinem Geld mache. Und du überlegst, was du mit deinem Geld machst. Und aus meiner Sicht ist es eben wie so ein Shelling Point. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das Shelling Point kennst.
Ob ich es kenne oder nicht, ist irrelevant. Erklär es bitte.
Und angenommen, wir sind in Paris. Wir sind da auf Urlaub und wir verlaufen uns, wir verlieren uns aus den Augen. Dann ist die Frage, wir dürfen uns nicht absprechen, wo treffen wir uns? Wo gehen wir hin, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir dort die anderen treffen?
Ja, oder dass ich dich treffe. Du würdest wahrscheinlich beim Eiffelturm stehen. Genau. Aber ich finde auch die Stiege beim Montmartre ganz nett.
Die kennst
du? Ja, ist doof jetzt. Ne? Abgesehen davon, dass du mit mir nicht nach Paris fahren würdest, weil dir das Geld das nicht wert ist, die Opportunitätskosten zu hoch sind und du lieber Sets steckst.
Genau, aber du weißt
ja, was ja, ich meine. Also Shelling Point ist quasi der logische Punkt, an dem wir uns treffen würden.
Genau.
Ja, also okay. Ja, ja.
Gut. Und aus meiner Sicht ist eben dieses absolut knappe Gut, Bitcoin, der logische Punkt, über den jedes Individuum stolpert, wenn es sich mit dem Thema Geld beschäftigt.
Ich lasse es mal kurz sacken. Glaubst du, dass in den Notenbanken Leute sitzen, die diese Gespräche führen und sich denken, ja, shit. Oder passiert das nicht? Das würde mich interessieren. Also ich habe zwei verschiedene Theorien, wie die Notenbanken mit dem umgehen. Und ich würde gerne zuerst deine Perspektive wissen.
Ich glaube, es bräuchte natürlich dafür einen Raum, wo Offenheit für neue Ideen da ist. Und tendenziell ist es in einem planwirtschaftlichen System, glaube ich, eher weniger der Fall. So ist zumindest meine Erfahrung. Das sind dann vielleicht die Kaffeegespräche unter den Kollegen, mit denen man sich versteht, aber solche Themen werden dann nicht nach oben eskaliert. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass die nicht ganz dumm sind. Und schon mal sich jetzt eben aufgrund der letzten Geschehnisse, der letzten Jahre seit der Finanzkrise eigentlich, dann nochmal mit heterogenen Theorien auseinandergesetzt haben.
Marxismus. Das ist für die aus deren Sicht nicht so heterogen. Heterodox, oder? Ist das dasselbe?
Ja,
weiß ich nicht. Lass ich jetzt meine allgemeine Bildung durchscheinen. Ich frage deswegen, weil es gibt quasi zwei mögliche Erklärungsmuster für das Verhalten der Notenbanken. Das eine ist, sie haben es überhaupt nicht verstanden, aber spüren, dass sie irgendwie etwas entgegensetzen müssen und drehen jetzt quasi das Zentralisierungsgrad noch nach oben und kommen uns jetzt mit digitalen Zentralbankwährungen um die Ecke. Das andere Erklärungsmuster ist, sie haben es verstanden, was Bitcoin bedeutet, haben aber auch verstanden, dass das Beste, was sie in dieser Situation für sich, aber auch ironischerweise für die Welt tun können, ist die Adoption zumindest zu drosseln und zu verlangsamen, weil wenn jetzt alle morgen aufwachen würden und sagen, wir treffen uns jetzt am Shelling Point Bitcoin, dann wäre die Hölle los. Ja? Das sind so die beiden Szenarien, die ich mir überlege, wobei ich habe genug Texte in meinem Leben gelesen, um zu wissen, dass die Typen, die für die EZB die Bitcoin-Artikel schreiben, es sicher nicht kapiert haben.
Ja, also wenn ich mir die Tweets der EZB anschaue, dann frage ich mich ja auch, was sie damit bezwecken wollen. Also jetzt erst letztens am Valentinstag.
Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht.
Ja. War ja ein herrlicher Tweet. Und dann kommen alle Bitcoiner aus ihren Ecken und widerlegen das Ganze oder fragen, was das überhaupt soll, weil es eben so abstrus ist, zu glauben, dass das dem Individuum nützt, was sie tun.
Es ist halt, ja, ich versuche dann auch immer, also wenn ich unter Notenbankern jetzt sitzen würde, würde ich ihnen sagen, jetzt jetzt reden wir mal über Bitcoin. Ja? Wenn ich unter Bitcoin sitze, versuche ich dann auch irgendwie Advocatus Diaboli zu spielen. Es gibt ja dieses Buch, das muss ich mal vorstellen, The Tower of Basel. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch über die Entstehung der Bank of International Settlements. Sehr, sehr dunkle Geschichte. Ja? Nazi-Kooperation, alles dabei. Ja? Aber was so durchkommt, ja, ja, diese Notenbanker sind eine selbsterklärte Elite, die profitiert von ihrem Status auf eine Art und Weise, dass einem schlecht werden könnte. Ganz, gar keine Frage. Ja, also, aber was sie schon seit damals offenbar sozusagen zu ihrem zentralen Arbeit erhoben haben, ist quasi das Motto, the show must go on. Was meine ich damit? Dass sie verstanden haben, dass das Schlimmste, was passieren kann, ein echter Zusammenbruch der globalen Wirtschaft wäre und dass wirklich die Staaten nicht mehr miteinander reden und dass sie quasi versucht haben, selbst während dem Krieg noch Wirtschafts-, und zwar reden wir hier vom Zweiten Weltkrieg, noch Wirtschaftsverbindungen zwischen den Feinden aufrechtzuerhalten, damit es nach dem Krieg, weil irgendeiner gewinnt schon, ne? Damit es nach dem Krieg irgendeine Basis gibt, auf der man weitermachen kann. Und was ich damit meine ist, es muss ja innerhalb dieser Institution, Notenbank generell, ein grundsätzliches Wissen dafür geben, dass es eigentlich darum geht, die Wirtschaft zu, wie man auf Englisch sagt, facilitaten, also ermöglichen und nicht sie zu steuern. Oder ist das total naiv, deiner Meinung nach?
Aus meiner Sicht läuft es am Ende auf die Zeitpräferenz raus. Also ich glaube, wenn wir uns die österreichische Schule anschauen, was die dazu sagt, dann kommt eben raus, dass der Kollaps eben dann nur hinausgezögert wird, solange immer noch die Geldmenge ausgeweitet wird und die Zinsen manipuliert werden. Und die Frage ist ja, was passiert an Tag X? Also können wir das ewig hinauszögern? Also ich glaube es nicht, weil wir sehen ja die ganzen Nebeneffekte, die diese Politik hat.
Okay, aber wir müssten ja einiges, also sagen wir, okay, wir steigen jetzt mehrheitlich um auf Bitcoin als Wertspeicher und als Recheneinheit. Da müssten wir alle die zusätzlichen Mechanismen, die wir für unsere inflationäre Welt aufgebaut haben, müssten wir alle abbauen. Also Gewerkschaften brauche ich dann keine mehr. Oder sollen die nur verhandeln? Die verhandeln dann, wie tief die Löhne gesenkt werden oder wie kann ich mir das vorstellen?
Aus meiner Sicht werden die Institutionen, die sich nicht marktwirtschaftlich orientieren, eben mit der Realität konfrontiert, weil sie eben dann keine Kaufkraft mehr haben. Das heißt, es ist aus meiner Sicht dann wieder dieser marktwirtschaftliche Regelungsprozess, der eintritt. Was haben wir für Bedürfnisse? Und wie können wir die Bedürfnisse der Menschen erfüllen? Weil ich würde jetzt mal behaupten, viele der Institutionen profitieren eben von diesen Regularien.
Ja. Yeah.
Müssen sich eben keinen marktwirtschaftlichen Prozess aussetzen. Und das sehe ich als was Positives. Klar, wenn alle gleichzeitig damit konfrontiert sind, wird es ein Problem.
Aber du redest eher von einem Prozess. Ne? Du redest von einem, wir sind nicht alle morgen damit konfrontiert, sondern es kommt jeder, je früher du drauf kommst, desto besser für dich individuell und dann auch für deine Institution. Aber es ist kein Schock. Wir gehen nicht am Freitag, Fiat, Montag Bitcoin. Das wird nicht passieren.
Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass so eine Krise sich auch durchaus beschleunigen kann.
Glaubst du, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um Bitcoin zu drosseln, zu bekämpfen, zu strangulieren, eine echte Gefahr darstellen?
Also ich glaube, dass es, wie du sagst, es könnte die Adoption hinauszögern. Aber ich glaube nicht, dass es die Adoption stoppen wird, weil es einfach schon zu viele Technologien gibt, die es uns ermöglichen, Bitcoin zu nutzen, ohne Mittelsmann, länderübergreifend. Und weil Bitcoin eben auch nur Information ist, also sowohl als Wertspeicher, als Tauschmittel und als Recheneinheit, stelle ich mir das sehr schwer vor, das konsequent überall zu verbieten, weil man müsste jede Kommunikation untersagen.
Du müsstest eigentlich auch die freie Meinungsäußerung komplett beenden.
Ja.
Auch ein Aspekt zum Beispiel, den, glaube ich, die allerwenigsten Menschen verstehen, weil das zu erklären, also einem, sage ich jetzt mal, No-Coiner, zu erklären, dass er eigentlich für Bitcoin sein muss, wenn er für freie Meinungsäußerung ist, das ist ja, also ich meine, da musst du schon 4-5 Bier-Intus haben, ja, und dann geht das schon, aber vorher wird das schwierig. Ja? Ja.
Ich finde immer sehr sympathisch, wenn jemand sagt, ich bin Bitcoin, weil man ja Bitcoin wirklich in sich drin haben kann, dadurch, dass man sich die 12 Wörter einfach nur im Kopf speichern kann.
Okay, aber gut. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Gefahr für Bitcoin? Gibt es deiner Meinung nach ein Szenario, wo du, über das du dir Sorgen machst, wo du sagst, scheiße, wenn das passiert, dann könnte Bitcoin scheitern?
Aus meiner Sicht ist die größte Gefahr der Mensch selbst. Und damit meine ich jetzt nicht dieses Gesamtsystem. Ich glaube, das Gesamtsystem wird überleben, weil es einfach in jedem Bereich Redundanzen hat, weil es überall dezentral ist und kein Single Point of Failure. Deswegen ist aus meiner Sicht eben das Individuum selbst für sich der größte Gegner. Indem, dass ich eben mit der Verwahrung vielleicht Mist baue oder dass ich mich auf einen Fremdverwahrer verlasse, der dann Mist baut, weil es eben dann wirklich am Ende des Tages die wirkliche Eigenverantwortung ist, mit der ich mich dann auch stellen muss. Und da weiß ich nicht, ob jeder Mensch dafür bereit ist oder ob ich vielleicht daran irgendwann auch scheitern werde.
Aber ich meine, ich habe darüber schon viel nachgedacht und meine Lösung ist, Fremdverwahrer hast du erwähnt, die wird es natürlich geben, die gibt es jetzt schon, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die Möglichkeit, das selbst zu verwahren, ist halt neu und revolutionär. Genauso wie die Möglichkeit echter Deflation, nämlich sinkender Preise. Ich glaube wirklich, dass man das wird viel zu selten besprochen. Die Tatsache, dass ja Bitcoin unterteilbar ist in 100 Millionen Satoshi und, wenn ich es richtig verstehe, später durch ein einfaches Update in weitere 100 Millionen Satoshi nach unten. Ja? Also da gibt es ja die Pizza-Fraktion, die sagt, ja, aber gut. Ja. Die Tatsache, das ist wirklich neu, weil du kannst Papiergeld nicht nach unten teilen. Also bei einem Cent ist einfach Schluss. Es geht einfach nicht weiter runter in dem System.
Ja, aber du könntest natürlich wie bei Milligramm, könntest du dann auch irgendwann Nanogramm einführen. Dann änderst du halt das Kürzel hinten.
Ja, aber du müsstest zuerst glaubwürdig quasi eine fixe Geldmenge beibehalten, ohne, also du müsstest das erstens und zweitens müsstest du dann die ganzen Konsequenzen durchstehen, gegen den politischen Widerstand das zu ändern. Und drittens müsstest du quasi, ich weiß nicht, alle 10 Jahre zusätzliche Dezimalstellen hinzufügen. Okay, aber die Tatsache, dass wir das noch nie ernsthaft versucht haben, im Gegenteil, wir haben sowas Sachen wie das Wörgler Schwundgeld versucht, das dann irgendwie abläuft und so, was Fiat-Geld sowieso tut. Aber das würde schon bedeuten, dass wir als Gesellschaft in einer ganz anderen, vielleicht besseren Welt, meiner Meinung nach besseren Welt, aber in einer ganz anderen Welt mit einem langsameren, aber stabileren Wachstum leben würden. Sehe ich das richtig?
Also ich denke, beschleunigen wird sich tendenziell eher nicht, weil immer noch der Sparprozess gebraucht wird und nicht einfach durch Hauruck-Aktionen große Ressourcen verschoben werden können. Und Wachstum ist ja letztendlich immer der Antrieb des Menschen. Also er möchte was sparen, um wieder zukünftige Probleme zu lösen. Ob das sich jetzt beschleunigt oder nicht, am Ende des Tages kommt es, glaube ich, wieder auf die Zeitpräferenz an, die der einzelne Mensch hat, ob er jetzt viel arbeiten will, viel sparen will oder ob er eben direkt konsumiert.
Ich finde das so cool. Ich stelle mir gerade vor, wie ich versuche, einem Keynesianer zu erklären, ja, Bitcoin funktioniert schon, weil ich sehe das. Ich weiß das, weil der Leo, der hat seine Zeitpräferenz gesenkt, der spart zukünftig, der überlegt sich jede Ausgabe, Opportunitätskosten und dann gibt es 15 andere, bei denen hat das, und das ist ja bei Bitcoin wirklich so, total die Arbeit an sich selbst, aber auch das Unternehmerische befördern und wollen unbedingt was machen. Es ist ein irrsinniges, also es ist eine totale Explosion unternehmerischer Tätigkeit, weil du plötzlich weißt, dass du eine faire Gegenleistung bekommen kannst für deine Arbeit. Ja? Und bei Bitcoin, ich meine,
es ist aus meiner Sicht eine neue höchste Idee. Weil der Mensch handelt immer nach Ideen und durch Bitcoin erfahren wir eben, dass Wissen dezentral ist, dass Macht wirklich in Wirklichkeit dezentral ist und das ermächtigt eben dann das Individuum. Weil bisher hatten wir die höchste Idee von Gott, ein handelndes übernatürliches Wesen, allmächtig, allwissend, wo ich aus handlungslogischer Sicht sage, das ist irgendwo ein Widerspruch, weil Handeln findet unter Unwissenheit statt. Das heißt, dieses Konzept eines handelnden Gott macht für mich keinen wirklichen Sinn. Als nächstes hatten wir dann die Idee vom Staat, also ein...
Das war eine richtig große Idee.
Ja, als irdische zentrale, allwissende, allmächtige Instanz.
Ja, ja.
Wo ich sage, das macht auch keinen Sinn.
Die Illusion der kompetenten Kontrolle. Ja?
Genau, weil eben Wissen am Ende des Tages dezentral ist. und Macht auch, weil die handelnden Individuen sind nicht eine Person, sie unterscheiden sich von ihrer Umwelt. Und diese Erkenntnis sprudelt in Bitcoinern, glaube ich. Diese neue höchste Idee, dass wir die anderen beiseite lassen können.
Ja. Weißt du, wenn man sich so ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, ja, und so, es fällt einem auf, dass wir mit den heutigen Worten und Konzepten können wir zum Beispiel einen Zustand rund um das 15., 16. Jahrhundert, ja, mit dem Heiligen Römischen Reich und den ganzen Adelsfamilien und diesen ganzen kleinen Gebieten, das waren ja keine Staaten, gerade in Deutschland, im deutschen Raum. Uns fehlen die Wörter dafür und die Konzepte dafür zu verstehen, wie Menschen damals gedacht haben über Organisation und Staatlichkeit und so weiter. Genauso wie uns heute die Wörter und Dezentralität auch. Dezentralität war damals ein viel größeres Thema als heute. Und heute fehlen uns natürlich die Konzepte und Wörter ein bisschen, um darüber zu reden, wie es mit Bitcoin sein könnte. Also wir teilen quasi eine Art Vorstellung, aber wir haben keine... Also vor allem können wir es schlecht kommunizieren an Menschen, die sich mit dem Thema noch nicht ein bisschen auseinandergesetzt haben. Also das Problem habe ich immer wieder. Ja,
das ist eine andere Sprache.
Das ist eine andere Sprache. Und jetzt fällt mir auf, dass das offenbar geschichtlich passiert. Also wie gesagt, das ist total schwer, jemandem zu erklären, wie Österreich-Ungarn, also die Habsburger-Monarchie, funktioniert hat. Ja, weil das sind Konzepte, die gibt es heute nicht mehr. Die kannst du nicht mehr reproduzieren. Damals war es völlig normal. Wenn du dem jemandem gesagt hättest, wir haben dann einen Nationalstaat und der ist Teil einer Europäischen Union, hätte er dich für vollkommen wahnsinnig gehalten. Er hat gesagt, das kann niemals passieren. Ja? So wie die Leute jetzt sagen, Bitcoin kann niemals passieren. Ja. Interessant, interessant.
Weil du gerade die Habsburger angesprochen hast, ich war gestern im Sissi-Museum und es wird nie davon gesprochen, wie das alles finanziert wurde. Das einzige Mal, als was gesagt wurde zur Finanzierung, wurde gesagt, ja, das die Silberteller sind nicht mehr vollständig, weil die mussten eingeschmolzen werden, als Napoleon kam. Aber wie die 5000 Hofleute finanziert wurden, kein Wort.
In Tirol gab es Gold. Richtig viel Gold. Okay. Ja? In Tirol, aber natürlich gab es noch andere Finanzquellen auch. Ja, ja klar, nein, das interessiert die Menschen ja nicht. Das ist ja nicht das ist so wie wenn du sagst, keine Ahnung, wenn mir einer erklärt, ja, der Roosevelt, was ist Roosevelt? Der New Deal. Was wie haben wir das gemacht? Der New Deal. Ja, was ist der New Deal? Ja, wie wird es finanziert? Nobody knows. Ja, das ist egal. Das ist halt, einfach die, aber das mit der Idee des Staates und mit dem Individuum, das finde ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig wichtig. Und ich glaube auch, das ist auch der Grund bei mir, warum Bitcoin dann im dritten Anlauf doch geklickt hat. Weil ich habe das mit dem Individuum schon verstanden, aber ich habe das immer nur als eine traurige Geschichte der Niederlage erlebt. Ja. Ja? Quasi Liberalismus, wie er vor 100 Jahren hier in Wien beschrieben wurde von den Austrians, die sind ja gescheitert. Ja, also ihre Idee nicht, die sind heute noch aktueller denn je und das sagt ja auch schon einiges aus. Ja, also, aber inhaltlich hat ihnen keiner zugehört, da sind sie gescheitert. Ja, und dann kam das Internet und dann kam Sovereign Individual, die das vorhergesagt haben und es gab Hayek, der 1984 gesagt hat und es gab Friedman und so weiter und mehrere Anläufe, Bitcoin und erst in der Anwendung, erst in der Community habe ich es wirklich kapiert. Und deswegen finde ich die Community so wichtig, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden ist, die meiner Meinung nach ja, ihresgleichen sucht. Du hast meinen 21-Pin mitgebracht, also ich mache heute Werbung hier für die Jungs und Mädels von 21 und du hast auch gleich Kanut, ist das Kanutus?
Genau, oder? Ja.
Ja, Pin mitgebracht.
Er macht ja immer Screenshots und manipuliert dann seine Produkte mit rein. Und
Er kann
Screenshot machen, ohne dass er das Bild manipulieren muss.
Er macht das sehr gut. Leo, Community, wo trifft dich die Community im Jahr 2023?
Ich würde sagen, also ich bin als nächstes in Bitcoin im Ländle, bei mir in der Heimat und werde dann auf jeden Fall noch auf die Zitadelle gehen in Graz, auch wieder hier in Österreich. Und ansonsten schaue ich mal, wo ich noch so sein werde. Ich überlege, nach Prag zu gehen. Verbinde das dann wahrscheinlich auch wieder mit einem Städtetrip, so wie hier.
Ja, da kannst du auch was über die Habsburger lernen.
Okay. Ja? Ich habe mir auch so einen Führer gekauft gestern. Mal schauen, ob ich den dann auch gebrauchen kann in Prag.
Ah, verstehe, verstehe. Wir werden die Bitcoin-Story weiterverfolgen. Wir werden über die monetäre Singularität weiter reden. Ich glaube nicht, dass der Prozess uns davonläuft. Es braucht keiner FOMO haben. Ja, es ist, du musst nicht mal, also was ich noch sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber es ist ja eigentlich ein Privileg, Bitcoin kaufen zu können. Es ist ein Privileg, weil eigentlich Proof of Work, ja, Bitcoin als Geld wirst du irgendwann mal nur erarbeiten können. Ja, und erarbeiten nur dann, wenn du einen echten Mehrwert lieferst. Und ich glaube, das ist dieser Grundgedanke. Ja? Geld kommt nur gegen Mehrwert und sonst nichts. Also du kannst mit Bitcoin de facto noch nicht mal Geldabgabe, so wie Steuern, wirklich erzwingen. Ja? Also freiwillig ja. Oder jemand hält sich an die Gesetze. Natürlich halten wir uns an die Gesetze. Aber Auswanderung ist eine Option. So. Ein Gedanke noch. Wenn du das quasi, sagen wir, die Erde ist jetzt, wir vergessen jetzt die Notenbanken, die Grenzen, wir vergessen die ganzen Konstrukte, die wir jetzt schon haben, ja, und im digitalen Raum wird das dann schon bewusst. Also die Vorstellung, dass ein Planet mit 9 Milliarden Menschen 150 verschiedene Währungen verwendet, ist ja völlig absurd.
Ja.
Die Reibungsverluste alleine sind ja, also das ist ja, es ist ja eigentlich fast unmenschlich, oder?
Ja, es ist komplett unorganisiert aktuell. Und wir haben gar kein richtiges Fundament. Und das ist aus meiner Sicht das, was Bitcoin bietet. Dass wir uns alle an diesem Kassenbuch, an diesem Ledger orientieren können, welches für jeden auf der ganzen Welt gleich ist.
Wow, Leo, das lasse ich jetzt mal stehen, das lasse ich jetzt sacken. Sag uns bitte noch, du hast schon eine Website erwähnt, sag es nochmal, mach ein bisschen Werbung, wo finden wir dich, was sollen wir uns kaufen, was sollen wir, dein Buch kann ich in die Kamera halten, für alle, die per Video dabei sind, ja, eine Revolution der Denkart bekommt ihr im Handel,
genau,
und bei Jeff Bezos nehme ich an, und wann noch, Twitter, Nostra,
genau, auf Twitter unter Leben mal live, und ich habe ja die angesprochene Seite fixyourmoney.space, gerne mal anschauen, dann kann man sich verschiedene Aktienkurse und Währungen in Gold und Bitcoin anzeigen lassen. Und dann habe ich noch einen Blog, leo-mattes.com. Dort gibt es unter anderem eine Pump It Up Playlist, das heißt einen Auszug verschiedener Highlights aus Podcasts und Bitcoin-Musik.
Wunderbar. Leo, ich wünsche dir noch einen guten Aufenthalt in Wien. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst.
Gerne, danke dir.
Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch ein Like und Subscribe bei YouTube da, beziehungsweise 5 Sterne bei Apple und bei Spotify. Das bedeutet mir die Welt. Das ist wahnsinnig wichtig für die Algorithmen draußen in dieser alten Social-Media-Welt. Ja, und auch in der neuen Social-Media-Welt hat sich in der vergangenen Woche wieder einiges getan. Ich spreche da von Value for Value. Ich spreche von Fountain und von Breeze, von Podverse und Customatic, den wichtigsten Value-for-Value-Apps, über die man eben die Podcasts hören kann und Satz streamen und auch eine Botschaft bringen kann. Da möchte ich mich bedanken beim Herrn Urlaub, der dem Top-Banker Andreas Dreichel zu der Folge noch ausrichten lässt. Nein, es ist nicht Blockchain, es ist Bitcoin. Es ist nicht Krypto, es ist Bitcoin. User 766707960855819 schickt auch 200 Satz, sagt nice. Danke draus an Orange Deer, danke draus an Einer 77, Yellow Flash 21, Miegel schickt ein oranges Herz und sagt geniale Folge, danke dafür. Rose All über Breeze, 1000 Satz, danke vielmals, schreibt coole Folge. Misha schickt auch 2222 Satz, danke dafür, Misha. Dann kommen wir zu den ganzen neuen Folgen. Coole, interessante Folge, sagt Nikolas B58. Ich nehme an, das war, glaube ich, zur Velina Chakarova, zur Folge über die Geopolitik. Danke dafür. Und da, zum Podcast über mit Julian, nehme ich an, ist das von Yesman, 2100 Satz. Danke, Yesman. Danke, Bodo. Danke, Jürgi. Jürgi kenne ich schon. Danke, Jürgi. Bodo, vielen Dank für deine Großzügigkeit und deine netten Worte. Und Nosta schickt auch noch Satz und Dank zur Folge mit Julian Liniger von letzter Woche. Und dann nochmal Blaubeer.
Hat sich gefreut über das Gespräch mit Velina. Ich auch, also kann ich nur empfehlen, kommt in die Shownotes, beziehungsweise werde ich euch einblenden, das Gespräch, Kampf um die Welt, die Geopolitik schlechthin. Ja, und dann noch einmal, einen Boost gab es von VMVD 1898, der schreibt über die Folge mit Johannes Decker, dass er am Anfang, so wie ich auch, am Anfang skeptisch war, aber dann doch froh ist, dass er dabei geblieben ist und was für sich mitnehmen konnte, was gelernt hat. Und das, finde ich, ist einer der besten Feedbacks, die man überhaupt bekommen kann. Dasselbe gilt natürlich für eure netten Kommentare und auch die Kritik und auch das Feedback, die über YouTube-Kommentare reinkommen, die lese ich alle, auch wenn ich nicht immer alle beantworten kann, lesen tue ich sie. Vielen Dank dafür. Danke, dass ihr dabei seid und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.